Ihr Lieben, wir sind in einer Reihe, wo wir uns konstruktiv kritisch mit diesen Dingern in unseren Hosentaschen auseinandersetzen. Nicht in Taschentüchern, sondern in Smartphones. Hast du deins dabei? Vielleicht wirst du es brauchen heute Abend. So viel als Spoiler. Aber bevor ich zu diesem Ding komme, möchte ich woanders ansetzen. Wenn du irgendwas von christlicher Botschaft, vom Evangelium schon mal gehört hast, dann hast du hoffentlich gehört, dass Gott dich liebt. Dass er dich liebt, dass er dich kennt und dass er dich sieht, auch mit all dem Fragwürdigen und Schlechten in deinem Leben. Und trotzdem liebt er dich. Und er liebt dich so sehr, dass er all das, was in deinem Leben abstoßend ist, und in meinem Leben gibt es auch Abstoßendes, dass er sich davon nicht aufhalten lässt. Und dass er all das, was uns von ihm trennt, dass er das überwindet. Das ist das allererste, warum Gott Überwinder ist. Nicht, weil er etwas für mich tut oder irgendwie ich einen ersten Nutzen davon habe, sondern erstmal, weil er sich nach mir sehnt. Und ohne jetzt zu sehr Karfreitag und Ostersonntag vorwegnehmen zu wollen, aber Jesus ist Sieger über all das, was uns von Gott trennt. Und er schafft einen Weg. Und mit diesem Weg ist eine Einladung verbunden. Gott sagt zu dir, dass er dich liebt und dass er Zeit mit dir verbringen will. Dass er dein Leben mit dir leben will. Dass er nicht möchte, dass du dein Leben ganz alleine lebst, sondern mit ihm. Und da ist immer noch ein bisschen Abstoßendes in deinem Leben und in meinem Leben. Und da will er auch ran. Und da ist ganz Wunderbares in unserem Leben und da will er mit rein. Er sehnt sich nach uns, er lädt uns ein in Gemeinschaft mit ihm. Und eine Formulierung dafür beschäftigt uns als Gemeinde seit einigen Monaten und ich bin kein Prophet so unbedingt, aber ich glaube, es wird noch ein paar Monate lang uns beschäftigen. Das ist, dass Gott uns dazu aufruft, seine Gegenwart zu suchen, zu ihm zu kommen. Und das kostet Zeit. Und dafür brauche ich immer wieder Momente, wo ich zur Ruhe komme. Und ich glaube, ich habe noch keine Ahnung, was mich das noch alles kosten wird. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es sich lohnen wird, zu dieser Einladung Ja zu sagen. Ganz grundsätzlich und jeden Tag immer wieder. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das Ding, was in meiner Hosentasche ist, mich davon immer wieder abhalten will. Das ist meine Erfahrung. Und vielleicht kennst du das auch. Und damit sage ich nicht, dass dieses Ding hier, das Smartphone, schlecht ist. Ich glaube, das ist ziemlich neutral. Ich glaube, das ist eigentlich eine brillante Erfindung, ganz, ganz wunderbar. Und wir können das zu ganz tollen Dingen benutzen und zu ganz doofen und schlimmen Dingen und zu allem Möglichen in der Mitte. Die Logik der Technik ist folgende: Was kann mein Smartphone? Aber die Logik, der wir folgen sollten, ist nicht einfach nur, was kann mein Smartphone und dann mache ich das, sondern was sollte ich mit meinem Smartphone tun? Dann ist das nämlich ein ganz, ganz wunderbares Instrument, um mein Leben zu gestalten. Ein wunderbares Instrument, was mir gut tut, was anderen gut tut, was dieser Welt gut tut, ja, was sogar Gott Ehre macht. Wenn ich mir diese Frage aber nicht stelle oder sie nicht clever beantworte, dann ist die Chance sehr hoch, dass ich dieses Gerät auch zu Dingen benutze, die im besten Falle Zeitverschwendung sind. Ich will mit drei Beobachtungen, sozusagen Fun Facts zum Handy starten. Das eine ist, ich glaube, es gibt so etwas wie das neue Gähnen. Kennt ihr das, wenn jemand so anfängt zu gähnen? Oh, hier Nummer eins, wer macht noch mit? Das ist ansteckend, oder? Da Nummer zwei, ich zähle die Gähner. Ist eigentlich doof, das am Anfang von der Predigt zu machen, die länger als 5 Minuten dauert. Was meine ich mit das Smartphone ist das neue Gehen? Kennst du das, wenn jemand in der Runde sein Smartphone aus der Hosentasche zieht und irgendwas da macht und du hast auch diesen Reflex, jetzt in deine Hosentasche zu greifen und dein Smartphone, einige nicken? Ich kenn's auch. Ich glaube, in Gemeinschaft sein Smartphone rauszuziehen, das ist das neue Gähnen, das ist ansteckend. Zweite Beobachtung: Kennst du das? Ich kenn's, ich sag's gleich vorweg und du musst dich nicht melden. Kennst du das, dass du dir mehr Sorgen darüber machst, wie du dein Smartphone über Nacht laden kannst, als ob du genug Schlaf kriegst? Ich merke, einige auf keinen Fall voll gut. Meins hat einen Wackelkontakt, wo ich das Gerät anschließe. Und ich verbringe gefühlte Stunden damit, bis das irgendwie lädt. Und ich merke diese Vorstellung, dass das Gerät ausgeht und mir nicht zur Verfügung steht, das macht was mit mir. Das macht was mit mir. Vielleicht können einige sich damit identifizieren. Wir machen uns manchmal mehr Sorgen über den Ladezustand unseres Smartphones als über unseren mentalen oder körperlichen Ladezustand. Und dann aus der Wissenschaft, es gibt eine neue Phobie, also ist jetzt auch schon einige Jahre alt, die Nomophobie. Hat jemand Ahnung, was Nomophobie ist?
Nein.
Nomophobie steht für No Mobile Phone Phobie. Also die Angst, sein Smartphone nicht zu haben, zu vergessen oder zu verlieren. Nicht abgeschnitten zu sein von der Welt. Oder? Einige nicken so ein bisschen. Ja, kann ich mir vorstellen. Und man kann sich darüber auch ein bisschen lustig machen, wenn man selbst nicht gerade in einer ganz tiefen Nomophobie drinsteckt. Aber ich glaube, dass das wirklich eine ernste Sache sein kann. Ich merke es ein bisschen bei mir. So diese Vorstellung ohne Handy. Oh, und also mal ehrlich, wann habe ich das letzte Mal mein Handy vergessen? Weiß ich nicht. Ich habe häufiger meinen Schlüsselbund vergessen als mein Handy. Ich habe häufiger mein Portemonnaie vergessen als mein Handy. Also es ist mir schon wichtig. Und ich habe vor ungefähr einem Jahr ganz tolle Menschen aus Hongkong kennengelernt, die seit Jahrzehnten mit Drogenabhängigen arbeiten, die aus ihrer Drogensucht raus wollen. Also die auf den härtesten Drogen drauf sind. Und seit einigen Jahren, vielleicht schon seit 10 Jahren, arbeiten die auch mit Leuten, die von ihrer Handysucht weg wollen. Von ihrer Smartphone-Sucht. Und das, was sie beschreiben, ist, es ist genauso wie jede Sucht nach Crack, Kokain, was auch immer, die sie behandeln. Die Entzugserscheinungen sind ganz parallel. Das fand ich krass. Jetzt glaube ich, dass Hongkong Fleck der Welt ist, die unsere Technik ein bisschen voraus sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in 10 Jahren uns hier treffen können und wir davon erzählen, wer von uns auf einer deutschen Erste-Konferenz war und da sowas berichtet wurde. Also drei humorvoll bis ernst kritische Gedanken zum Smartphone, das nochmal eine großartige Erfindung ist. Wir haben die letzten 3 Wochen uns schon mit diesem Thema beschäftigt und haben immer versucht, diese Spannung zu halten von, das ist eine wunderbare Erfindung, die aber auch echt Gefahren mit sich bringt. Und wir haben immer wieder in dieses Buch hier reingeschaut von Toni Reinke, wie dein Smartphone dich verändert. 12 Dinge, die Christen alarmieren sollten. Klingt ein bisschen reißerisch, so Titel müssen sich auch immer verkaufen. Ich finde es deutlich ausgewogener, als der Titel vermuten lässt. Und wir haben die letzten 3 Predigten immer 3 Aspekte genannt und heute kommen die letzten 3. Der erste dieser Punkte von Toni Reinke, und der überzeugt mich, ist, mit dem Smartphone verbunden ist so eine Angst, Dinge zu verpassen. Die Angst, Dinge zu verpassen, dafür gibt es auch ein Wort. Ich persönlich kann das nicht, weil ich voll alt bin, aber ihr kennt das wahrscheinlich. FOMO, genau, da kommt es schon. Sehr, sehr gut. Weißt du, wofür FOMO die Abkürzung ist? Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Also wenn ich jetzt doch mal, wieder erwarten, mein Smartphone vergessen habe, was könnte ich nicht alles verpassen? In Social Media, in meinem Mail-Programm, in unserer Signal-Gruppe Greifbar Info. Da gehen richtig wichtige Infos, die ihr verpassen könnt, gehen da ab. Die Fear of missing out. Und das eine, ich kann Informationen verpassen. Und manchmal wird man dafür sozial bestraft, wenn man Dinge nicht mitkriegt. Irgendwie wichtige Dinge in der Politik oder ey, das neueste Trendvideo. Was, das kennst du noch nicht? Ey, das ist voll das legendäre Katzenvideo. Ja, so langsam kommt er. Das können irgendwie Informationen sein, irgendwas zu wissen. Das kann aber auch Bestätigung sein. Social Media funktioniert ja ganz viel, damit ich poste was und ich bekomme darauf Resonanz, hoffentlich positive Resonanz. Und das habe ich gelesen als jemand, der in Social Media echt nicht so unterwegs ist und habe gedacht, nee, das passiert mir nicht. Das habe ich nicht. Ich habe keine Angst, irgendwie nicht bestätigt zu werden im Digitalen. Und während ich das so denke, als ich diesen Abschnitt im Buch lese, fällt mir ein Beispiel ein, wo ich das voll hatte. Und daran seid ihr schuld. Nein, ich bin schuld. Ich habe neulich in unserer Gemeinde-Infogruppe ein YouTube-Video von mir gepostet. Ja, was auf einer coolen Plattform irgendwie drauf war zum Thema Heiligen Geist und so. Und von euch hat keiner reagiert. Ich glaube bis heute nicht. Ich hab mir verboten, jetzt nachzugucken. Niemand von euch hat da irgendwie ein Emoji drunter gemacht. Ein Herz, einen Daumen hoch, eine Taube, was man halt wieder machen könnte. Ihr habt das alle hart ignoriert. Und ich habe mehrmals nachgeguckt an diesem Tag, wo ich das reingestellt habe. Okay, was ist das außer ein Witz in der Predigt? Fear of missing out, FOMO, Angst, nicht bestätigt zu werden. Ich möchte nämlich vielleicht doch Bestätigung haben. Mist, ich dachte, ich bin frei davon. Und ich habe noch einen Gedanken dazu. Bei diesem Nichts verpassen, jetzt vielleicht eher Informationsebene. Wisst ihr, wo ich nie Angst habe, nichts zu verpassen? Im Gebet. Bei Gott. Gott kann immer warten. Ich habe noch nie gedacht, oh nein, was könnte ich verpassen, wenn ich heute Morgen nicht eine halbe Stunde oder mehr zum Gebet nehme? Hey, was könnte ich heute in meiner Bibel verpassen? Habe ich noch nie gedacht. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Wenn ich an einen lebendigen Gott glaube, der durch die Bibel als sein Wort spricht, der mir begegnen will, der Gemeinschaft mit mir haben will, auf dessen Stimme ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise hören kann, der weiser ist als alle anderen menschlichen Ratgeber in meinem Leben, warum habe ich keine Angst, da was zu verpassen? Aber bei Facebook, in unserer Signalgruppe von der Gemeinde, die wirklich wichtig ist, habe ich das erwähnt, aber warum habe ich abgefahren? Es hat mich überführt, dieser Gedanke. Der zweite Punkt für heute. Unsere Smartphone-Nutzung führt dazu, dass wir härter zueinander werden. Und jeder, der mal in irgendwelchen Online-Diskussionen war, kennt das vielleicht. Oder wenn ihr mal richtig schlechte Laune haben wollt, nehmt irgendein YouTube-Video und lest euch die ganzen Kommentare durch. Da posten Menschen Dinge, die die allermeisten von ihnen niemals sagen würden, face-to-face. Niemals so von Gesicht, Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube, da spielt Verschiedenes mit rein. Also die ganzen Wissenschaftler sagen, Social Media schürt Aggression. Also gewisse Emotionen werden hervorgerufen und verstärken sich gegenseitig. Und das funktioniert mit negativen Gefühlen, Aggressivität, Wut, Empörung viel, viel besser als mit Katzenvideos, so toll Katzenvideos sind. Oder mit Liebe oder Empathie oder Solidarität. Auch da werdet ihr Gegenbeispiele haben, wo ihr denkt, hey, da ist doch irgendwas getrennt, irgendwas, was ich mal wahrgenommen habe. Aber bei Aggression funktioniert es so viel einfacher. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir in Social Media einerseits anonym sind oder uns zumindest anonym fühlen, uns irgendwie irgendeinen Namen geben können und nicht mit Gesicht da sind und nicht der Person ins Angesicht sehen. Und das ist schon das Zweite, weil es eine Mittelbarkeit ist. Das ist keine unmittelbare Beziehung. Ich rede gerade zu euch unmittelbar. Wenn ich euch eine Nachricht in unsere ganz, ganz wichtige Signal-Gruppe schreibe, ist das eine mittelbare Kommunikation. Und da traue ich mich vielleicht Dinge oder da kommuniziere ich auf eine Art und Weise, wie ich das direkt nicht machen würde. Und nochmal selbstkritisch. In meinem Umgang mit diesem Gerät tue ich hier an diesem Gerät nicht Dinge, die ich in echt nie tun würde? Also ich denke an sowas. Ich glaube, ich würde Menschen auf der Straße nie so anstarren, wie ich manche Videos angucke. Und ich würde mich über Menschen, mit denen ich im selben Raum bin, nie so lustig machen, wie über Leute, die ich irgendwie medial wahrnehme. Ich glaube, unsere Geräte bringen uns dazu, Dinge zu tun, die wir in echt, und ich setze das in Anführungsstrichen, weil ich glaube, das ist auch echte Kommunikation. Das ist halt auf einer digitalen Ebene, aber die wir in echt nicht tun würden. Es verführt uns dazu, andere zu sein und führt uns dazu, aggressiver zu sein oder, um mal ein anderes Thema aufzugreifen, also in echt würde ich meine Frau niemals betrügen. Ehebruch, ey, auf keinen Fall. Ach, aber Pornografie ist vielleicht schon mal... Es verführt mich, Dinge zu tun, auf dieser Ebene und die vielleicht für nicht so schlimm zu erachten. Ne? Wie gucke ich mir Videos an? Wie lache ich über die Leute? Mit welchem Blick schaue ich auf Menschen? Ist das liebevoll oder nicht? Die ich in echt so nicht machen würde. Der Toni Reinke bringt immer wieder Punkte, die mich provozieren und überführen. Und das Dritte, er sagt, wir verlieren durch unser Smartphone den Platz in der Zeit. Damit meint er die fortlaufende Zeit, in die wir hineingesetzt sind. Und immer wieder reißt uns unser Smartphone da raus. Also wir nehmen es in die Hand und öffnen irgendwelche Apps und auf einmal sind 2 Stunden vorbei. Oder 1,5 Stunden. so funktionieren Medien. Ich habe vor 2 Wochen das mit Chips verglichen, wo man einen Chip nach dem anderen isst und nicht, also niemals einen einzigen Chip isst. So. Und das ist Ablenkung. Ich glaube, keine Generation in der ganzen Menschheitsgeschichte war so geprägt, ja fast schon programmiert, darauf abgelenkt zu werden, wie unsere Generation jetzt. Dieses Thema Ablenkung, Ablenkung gab es schon immer, aber in dieser Intensität, wie im Moment, wow. Und Toni Reike, der uns ja immer so kritische Dinge sagt, um was Selbstkritisches von ihm einmal zu hören. Er beschreibt folgende Begebenheit aus seinem Leben. Die ich aufblättern muss. Da ist sie. Also der Toni Reinke, den ihr die letzten 4 Wochen gehört habt, der euch immer wieder böse Sachen gesagt hat, wo ihr sagen musstet, ja stimmt oder nein, stimmt nicht, hör auf damit oder ich will es nicht hören. Der sagt, als ich heute müde von der Arbeit kam und auf der Suche nach ein wenig Ablenkung war, öffnete ich Facebook auf meinem Handy. Ich scrollte zu einem Video von einer Katze, da ist sie, die wie ein weinendes Kleinkind klingt. Dann guckte ich ein neues Video über Waffenkontrolle an. Er ist Amerikaner. Dann sah ich eine neu entwickelte Tastatur für Tablets. Anschließend las ich eine Story aus dem neuesten prominenten Klatsch. Dann wurden mir 20 Fotos von Schauspielern angeboten, die verblüffend stark gealtert waren, was ich ignorierte. Dann sah ich eine Eilmeldung über eine illegale Miliz in Oregon. Dann las ich, dass Nordkorea offenbar einen Atombombentest durchgeführt hat. Dann schaute ich ein virales Video von einer Monster-Schredder-Anlage, die Kühlschränke, Sofas und ganze Autos mit ihren riesigen Metallringzähnen zerquetschte. Und dann sah ich ein Foto von einem Freund und seiner Frau aus ihrem Island-Urlaub. Immer wieder scrollte ich die endlose Liste zusammenhängender, bruchstückhafter Beiträge durch. Die meisten von ihnen waren eigentlich so unwichtig wie uninteressant. Ich war weder erbaut noch erfrischt, nur noch müder als schon vorher. Weil ich ein Nickerchen versäumt hatte, das ich eigentlich hätte nehmen sollen, oder einen Spaziergang, den ich hätte machen können. Stattdessen wurde ich schneller zurück zu meinem Handy gelockt, um noch mehr zu bekommen. Ich finde es erfrischend von ihm mal, sowas Selbstkritisches zu hören und denke, hey, das ist ein Muster, was viele von uns kennen, auch wenn wir die konkreten Videos nicht sehen. Und vielleicht hast du ja bei einem Video gedacht, oh, das würde ich auch gerne sehen. Dann bist du im Hamsterrad. Dann funktioniert das. Ablenkung. Wie viel Zeit verbringe ich an meinem Handy für eigentlich unnütze Sachen? Und damit sage ich nicht, dass das böse ist. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nur, dass es belanglos ist. Ist es okay, mal was Belangloses zu machen? Ja. Aber nimmst du dir vor, die nächsten 1,5 Stunden was Belangloses zu tun? Nee, wahrscheinlich nicht. Du denkst, ja, ich nehme mal 5 Minuten und dann sind es 1,5 Stunden. Also an unseren eigenen Maßstäben gemessen ist das blöd. Tut es nicht gut. Ablenkung. Na, noch ein letzter Gedanke dazu. Hört es nicht zu hart, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und Zeit habe und die Möglichkeit haben sollte, mein Leben so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu überlegen, hey, was ist gut gewesen, was nicht, ich werde niemals denken, hey, hätte ich mal die ganzen Katzenvideos gesehen. Das ordnet, diese Frage ordnet für mich diese Ablenkung ein, als etwas absolut Unbedeutendes. Nochmal, total in Ordnung. Aber sei dir selbstkritischer Maßstab. Wenn du sagst, 5 Minuten und es sind 1,5 Stunden, ist was aus dem Ruder gelaufen. Wenn du sagst, ich mache das, um mich zu entspannen und danach fühlst du dich müder als vorher, hat es nicht geklappt. Lass uns die Kosten einfach ehrlich benennen und lass uns selbstkritisch sagen, hey, das klappt oder das klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, Konsequenzen draus ziehen. Denn, und jetzt kommen wir zu der Frage, warum? Nicht, damit du am Ende des Lebens sagst, oh, ich habe mein Leben verschwendet. So, hör die Frage nicht zu stark. Ich will es positiv machen und zum Anfang der Predigt zurückkommen. Wenn Gott zu dir sagt, hey, ich will Zeit mit dir verbringen, weil ich dich liebe und ich gebe dir die Möglichkeit, Zeit mit mir zu verbringen und ich habe Lust, dein Leben mit dir zusammenzuleben und an deinen Baustellen zu arbeiten. Es gibt niemand, der da besser drin ist als ich. Und niemand, der liebevoller mit dir über deine Probleme redet als ich. Wenn Gott so ist, oh, dann lass uns Ja dazu sagen. Und wenn unser Handy uns ablenkt, dann lass uns da einen Riegel vorschieben. Was sagt Gott über die Art, wie wir unser Leben leben sollen? Mal ganz platt, die engste Zusammenfassung ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott mit allem, was du hast und bist. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dein Nächster, das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich, ist einfach jeder. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Das ist der Kern. Und dann ist die Frage, wie verhält sich mein Smartphone-Gebrauch dazu? Hilft mir mein Smartphone, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben? Und ich sage nicht, das ist eine rhetorische Frage und die Antwort heißt nein, lass es wegwerfen. Man kann es so nutzen, dass es der eigenen Gottesliebe und der Nächstenliebe dient. Das kann man tun. Lass es uns machen. Lass es uns machen. Aber man kann es auch wirklich ganz viel so nutzen, dass es weder unserer Gottesliebe noch unserer Nächstenliebe dient. Und lass uns versuchen, das einzuschränken. Anderer Ansatzpunkt. Jesus lädt uns in die Nachfolge ein. Er sagt, hey, komm und folge mir nach. Zu jedem und jeder von uns. Und das kostet Zeit. Wenn wir das ernst nehmen, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Glaubenssätze für wahr halten. Dann geht es im Kern nicht darum, dass ich sage, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und ich nenne Jesus meinen Herrn und Retter. Das glaube ich und das tue ich. Aber das ist nicht der Kern. Es geht nicht darum, dass ich irgendwann in meinem Leben eine Entscheidung treffe oder dass ich irgendeine Glaubensaussage für wahr halte, sondern es geht um eine Beziehung. Wenn mich Jesus in Nachfolge ruft, dann geht es um eine Beziehung. Und Beziehungen kosten Zeit. Es geht nicht darum, dass ich irgendwann mal im Laufe meines Lebens gesagt habe, ja, ich will mit Gottes Hilfe vor einem Traualtar und ich mit Antonia verheiratet bin und dass ich glaube, dass ich verheiratet bin und dass Antonia eine wunderbare Frau ist. Also das ist beides sehr, sehr wichtig, okay? Aber es geht um ein tägliches Leben. Und es kostet Zeit. Und jemand, der mich sehr inspiriert, diese Nachfolge zu sehen, ist John McComber. Ich habe vor 2 Wochen dieses Buch hier schon hochgehalten, Das Ende der Rastlosigkeit. Und eine Passage lässt mich irgendwie nicht los, die kommt mir immer wieder. John McComber ist jemand, der auch als Pastor in seiner Gemeinde viel darüber redet, dass Nachfolge eine Beziehung ist und dass die Zeit kostet. Und der darüber redet, wie kann das konkret aussehen im 21. Jahrhundert, heute in unserem Leben, dass wir Jesus nachfolgen. Dass wir fragen, Jesus, was würdest du an meiner Stelle tun? Dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Im Gebet, im Bibellesen. Er redet über so unangenehme Dinge wie Fasten. Finde ich unangenehm. Ruhetag, Sabbat und so. Über Übungen. Übungen, ach, das klingt so nach Sport. Gewohnheiten, Verhaltensweisen, die den Alltag in den Rhythmus bringen und prägen. So, darüber redet er. Und dann sagt er, na, immer wenn ich darüber rede, dann kommen Leute so im persönlichen Gespräch und sagen, warum das nicht so funktioniert. So, er sagt, ne, immer wieder höre ich denselben Refrain. Das hört sich alles toll an, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich promoviere gerade. Ich habe einen anspruchsvollen Job. Ich habe kleine Kinder. Ich trainiere für einen Marathon. Ich bin nicht so introvertiert wie du. John McComber ist introvertiert und dann ist die Unterstellung, dass er mehr Zeit hat, so in der Stille. Und der extrovertierte Typ, der ist so viel im Leben und so. Ne? So. Und John McComber sagt, ganz ehrlich, das sind Ausreden. Und ich verstehe sie. Ich lebe in derselben Welt wie du. Es sind gute Ausreden. So, aber es sind Ausreden. Und dann sagt er im Weiteren, dass er früher das einfach irgendwie so hat stehen lassen. Und je älter er wird, desto mutiger wird er auch, das zu hinterfragen. Und dann sagt er so Dinge wie, du bist zu beschäftigt? Bist du das wirklich? Wie viel Zeit verbringst du vor dem Fernseher? Wie viel Zeit verbringst du an deinem Handy? Und er fordert seine Leute in der Gemeinde dazu raus, einfach mal eine Woche lang aufzuschreiben, wie viel Zeit sie für was brauchen. Und dann zu gucken, hey, sag selbst, sind da Dinge bei, wo du sagen würdest, nee, das ist mir eigentlich nicht so wichtig, wie Jesus nachzufolgen, wie Zeit mit Jesus zu verbringen. Vielleicht denkt ihr, das ist ziemlich provokant. Ist es, denke ich auch, aber manchmal ist Provokation heilsam und gut. Ich habe mir Statistik angeguckt. Es ist wohl ungefähr so, dass wir hier in Deutschland im Schnitt am Tag 2,5 Stunden mit Social Media verbringen. Im Schnitt. Wenn du denkst, du bist unterdurchschnittlich, gibt es welche, die haben mehr, ist okay. Aber im Schnitt 2,5 Stunden. Vielleicht liegst du auch deutlich drüber. Und zwar 38 Minuten mit Facebook. Also wenn du Facebook-Nutzer bist, im Durchschnitt wirst du 38 Minuten bei Facebook verbrauchen. Die durchschnittliche Nutzungszeit von YouTube-Nutzerinnen und Nutzern liegt bei 40 Minuten. Instagram 38, Pinterest, ich muss an meine Frau denken, 14 Minuten. Ich sage, dass nichts davon böse ist. Ich sage nur, wenn du sagst, hey, ich will Zeit mit Jesus verbringen, ich will mich in Gottes Gegenwart rufen lassen und Gottes Gegenwart suchen, dann kannst du überlegen, wie viel Zeit du an anderen Stellen verbrauchst, die vielleicht nicht so wichtig für dich sind wie das. Und wie oft du eskalierst irgendwas und nachher selbst sagst, oh Mann, das war doof. Wir reden in der evangelischen Kirche nicht häufig über den Teufel, aber manchmal ist es heilsam. Ich glaube, dass der Teufel verschiedene Strategien verfolgt, um uns davon abzubringen, dass wir das tun, wofür Gott uns eigentlich bestimmt hat. Und das eine ist, dass er uns in Sünde ziehen will. Er ist der Versucher, steht in der Bibel. Und das kann er mit dem Smartphone. Das Smartphone ist eine tolle Plattform, um uns in Sünde zu ziehen. Aber ich habe jetzt über vieles geredet, wo ich gar nicht sagen würde, dass das per se Sünde ist. Ich glaube, eine zweite Strategie vom Teufel ist, uns abzulenken. Uns so zuzuballern mit Dingen, die wir irgendwie interessant finden oder die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die wir entertaining finden, dass wir nicht mehr zu dem kommen, was richtig gut und wunderbar in unserem Leben ist. Denn wenn ich jetzt so viel darüber rede, Zeit mit Gott zu verbringen, das ist wert an sich, aber das hat so viele wunderbare Nebeneffekte. Je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, desto mehr wird mein Charakter verändert. Desto mehr Heilung werde ich empfangen in inneren Problemfeldern und schmerzhaften Punkten meines Lebens. Desto mehr wird mein Charakter reifer und geformt, desto mehr werde ich ein dienender, ein hingebungsvoller Mensch. Desto mehr werde ich lieben, auch euch lieben. Desto egaler wird es mir, wenn ihr keine Emojis unter die von mir geposteten Videos setzt. Das ist gut. Ich möchte euch so ein bisschen rauskitzeln zu dieser Frage, hey, was könnte dein Grund sein, dein Smartphone- und Social-Media-Verhalten kritisch zu beobachten, zu beurteilen und vielleicht Dinge zu verändern? Und das ist nicht, dass ich sage, oh, das ist alles böse und bla bla bla, sondern wir brauchen was Positives. Finde was Positives. Ich habe ganz viele Sachen jetzt gesagt, die ich ganz reizvoll finde. Und eine Sache habe ich noch nicht gesagt, die einige von euch nachvollziehen können. Ich sage es mal ganz hart. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder, wenn sie so alt sind, dass sie Smartphones haben, mit ihrem Smartphone so umgehen wie ich. Das will ich nicht. Ich bin kein gutes Vorbild. Ich habe euch vor 2 Wochen erzählt, dass ich seit Anfang des Jahres an meinem Smartphone-Verhalten arbeite. Und deswegen wird mir so viel klar, wo das bei mir blöd ist. Eine Sache, die mir echt unangenehm ist, bisher meine Gewohnheiten, also bei mir ist es so, sobald ein Moment der Langeweile auftauchen könnte, greife ich zu meinem Smartphone. Das ist so ein Reflex. Immer in die rechte Hosentasche. Ist das bei dir auch rechte Hosentasche? Links, hinten? Aber schon irgendwie eine Hosentasche meistens, ne? So, also sobald ich irgendwie nichts zu tun habe, rechte Hosentasche. Es kann sein, dass ich mit meinen Kindern in den Fahrstuhl steige, wo ich im 5. Stock runterfahre und meine Hand geht in die rechte Hosentasche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Teenager sind und wir zusammen Fahrstuhl fahren, oh, wird mich das ankotzen. Das sind nur 5 Stockwerke. Ich würde wahrscheinlich die Zeit mal stoppen, um dann sagen zu können, hey, das sind 12,3 Sekunden. Kannst du in diesen 12,3 Sekunden, ich weiß nicht, ob so viel ist, kannst du in diesen 12, wahrscheinlich weniger, egal, kannst du in diesen paar Sekunden, musst du da auf dein Smartphone gucken? Können wir uns nicht unterhalten? Ich bin dein Vater. Hey, hör mal. Und ich mache es ihnen vor. Seit Jahren. Ich bin neulich, habe ich mein, ich ändere ja gerade mein Verhalten, ich habe neulich mein Handy zu Hause gelassen, das versuche ich an freien Tagen. Ich bin mit unserem ältesten Sohn Fahrstuhl gefahren, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und was macht meine rechte Hand? Sie geht in meine leere Hosentasche. Da habe ich mich erschrocken, weil ich hatte mein Handy nicht dabei. Fear of missing out. No mobile phone Phobie. Ist krass. Für mich ist es ein Riesenantrieb. Ich möchte einen Umgang mit meinem Handy haben, von dem ich möchte, dass meine Kinder das eines Tages auch haben. Ich will da ein Vorbild sein für meine Kinder. So, ich weiß jetzt, nicht jeder von uns hat Kinder und nicht jeder, der Kinder hat, empfindet das genauso, aber mein Punkt ist, das ist ein Beispiel, um zu gucken, was kann für dich ein positiver Antrieb sein, selbstkritisch darauf zu schauen. Und weil wir in einer Welt leben, wo uns so viel schmackhaft gemacht wird an diesem Gerät und wir so viele positive Emotionen kriegen, möchte ich dir einmal eine negative Emotion geben. Bitte verzeih das. Ich habe gelesen, dass es eine Studie gibt, wonach der durchschnittliche iPhone-Nutzer und die durchschnittliche iPhone-Nutzerin ihr iPhone am Tag 2617 Mal berührt. Nochmal, am Tag 2617 Berührungen pro Tag. Bei Millennials, die allermeisten von uns fallen in diese Altersgruppe, liegt der Wert doppelt so hoch. Da sind wir also bei 5000 irgendwas Berührungen. Ich habe das meiner Bibel erzählt und sie ist in Tränen ausgebrochen, weil ich sie so wenig berühre. Ich lese auch hier drauf Bibel, ja, aber nicht mit 2000 irgendwas oder 5000 Berührungen pro Tag. Und ich habe auch gelesen, dass wenn man unsere Geräte untersucht, wissenschaftlich untersucht, dass man da ganz spannende Sachen drauf findet. Also rein chemisch so von außen findet man Fäkalienrückstände. Weil wir benutzen diese Dinger überall, auch auf Toilette. Und meine Frage ist jetzt, es tut mir leid für das Bild in deinem Kopf, meine Frage ist, wann hast du dein Smartphone das letzte Mal gewaschen oder desinfiziert? Ich habe Desinfektionsspray dabei. Ich stelle das hier vorne neben die Kollektendose, falls jemand von euch das Bedürfnis hat. Ich habe das gelesen und ich habe mich geekelt, wie du dich vielleicht auch gerade ekelst. Und ich habe mit mir gerungen, ob ich das sage oder nicht. Aber ich sage das sehr, sehr bewusst, weil ich merke, für mich ist es heilsam, mal ein abstoßendes Gefühl diesem Gerät gegenüber zu haben. Nur als Kontrast zu all dem Wunderbaren, was ich sonst fühle. Warum das Ganze? Ich will euch einladen, die Fastenzeit zu nutzen, um dem auf die Spur zu gehen für euch. Deswegen haben wir diese vierteilige Reihe vor die Fastenzeit gelegt. Die Fastenzeit jetzt, also es ist die Passionszeit bis Ostern hin, die beginnt jetzt am Mittwoch. Also morgen, übermorgen, ja, 3 Tage. Das ist klassischerweise eine Fastenzeit. Fasten hat eigentlich mit Nicht-Essen zu tun. Aber schon seit vielen, vielen Jahren, vor allem in der evangelischen Kirche, wird das genutzt, um zu sagen, hey, lass mal auf Dinge verzichten. Und ich weiß von vielen von euch, die Dinge verzichten. Und ich möchte euch einfach nur ermutigen und anbieten, hey, könnte entweder das Smartphone als Ganzes, das ist der radikale Weg, oder manche Verhaltensweisen mit diesem Gerät, könnte das was sein, worauf du verzichten möchtest. Weil du einen guten Grund dafür hast. Toni Reinke gibt 3, finde ich, richtig tolle Fragen uns an die Hand. Er sagt, wir müssen uns als Christen über unser Smartphone 3 Fragen stellen. Das eine betrifft mein Ziel. Bewegt mich mein Smartphone-Verhalten zu Gott hin oder von ihm weg? Da habe ich jetzt ganz viel schon drüber gepredigt. Und das ist kein Entweder-Oder. Was an meinem Smartphone-Verhalten bringt mich zu Gott hin und was führt mich von ihm weg? Zweitens, mein Einfluss. Ist mein Smartphone-Verhalten für andere erbaulich oder bewirkt es nichts von bleibendem Wert? Bisschen anders formuliert, das, was ich hiermit tue, dient das euch und den anderen Menschen oder nicht? Vielleicht schadet es ihnen sogar. Oder wieder anders gefragt, was an meinem Smartphone-Verhalten dient anderen Menschen und was nicht? Und drittens, er nennt es mein Dienstherr. Offenbart mein Smartphone-Verhalten Freiheit in Christus oder Verknechtung unter die Technik? Also was sagt mein Smartphone-Verhalten darüber aus, wer mein Herr ist? Ist es Gott? Ist es Jesus? Oder was anderes? Und wieder hier würde ich unterscheiden, was an meinem Smartphone-Verhalten offenbart was? Oder ein anderes Bild gepackt, ich habe jetzt von 2000 bis 5000 Berührungen am Tag gesprochen, habe ich mein Smartphone in der Hand? Oder hat mein Smartphone mich in der Hand? Wie rum ist es? Und ich will euch einladen, diese Fastenzeit zu nutzen. Vielleicht einige von euch, vielleicht ist es ein Punkt zu sagen, hey, ich verzichte mal radikal, das sind 7 Wochen. 7 Wochen radikal auf mein Smartphone. Ich glaube, das ist ganz schön herausfordernd. Und ich glaube, das bringt Probleme mit sich, die du jetzt noch gar nicht abschätzen kannst. Aber vielleicht ist es super heilsam. Nicht für immer. Ich glaube, für die allerwenigsten Menschen ist es möglich oder sinnvoll, komplett auf das Smartphone immer zu verzichten. Nochmal, ich glaube, das ist eine wunderbare Erfindung, die wir auch positiv nutzen können. Aber um diese wunderbare Erfindung positiv zu nutzen, brauchen wir vielleicht mal Abstand von dem ganzen Gerät oder von manchen Verhaltensweisen. Und Toni Reinke gibt uns ein paar Tipps, was wir machen können, wenn wir unser Smartphone anders nutzen wollen, konstruktiver, besser nutzen wollen. Und ich lese sie euch einfach vor. Ich werde diese Tipps auch in unsere Gemeindegruppe reinstellen. Ihr könnt die digital also nachlesen. Vielleicht ist was für dich dabei. Nummer 1. Schalte alle unnötigen Push-Benachrichtigungen ab. Nummer 2. Lösche alle überflüssigen, deine Zeit verschwendenden Apps. Nummer 3. Lass dein Handy nachts außerhalb des Schlafzimmers. 4. Benutze nicht deinen Handywecker, sondern einen richtigen Wecker, damit du das Handy nicht gleich morgens in die Hand nimmst. Damit verbindet sich Nummer 5. Schütze deine morgendliche Andacht und deine abendliche Nachtruhe dadurch, dass du alle Benachrichtigungen ausschaltest. Ab einer Stunde vor dem Schlafengehen bis morgens, wenn du normalerweise mit deinen persönlichen Morgendisziplinen fertig bist. Mit Morgendisziplinen meint er kommt aus dem Teil der Kirche, da ist das Standard, dass man morgens erstmal betet. Dass man die Bibel in die Hand nimmt, dass man Zeit mit Gott hat. Nummer 6. Nutze Kontroll- und Einschränkungs-Apps zur Begrenzung deiner Smartphone-Funktionen und der Zeit, die du mit den verschiedenen Apps verbringst. Nummer 7. Bedenke, dass vieles, worauf du sofort reagierst, auch warten kann. Antworte später, wenn es besser passt. Nummer 8. Auch wenn du E-Mails auf deinem Smartphone lesen musst, nutze zum Beantworten strategisch günstige Gelegenheiten im Tagesverlauf, um vor deinem Computer aus zu antworten. Bist du übrigens viel schneller mit. Nummer 9. Bitte deinen Ehepartner, deine Freunde und deine Familienmitglieder um Feedback zu deinen Handygewohnheiten. Und er hat selbst eine Umfrage unter Christen gemacht. Oder da reden schon die ersten Ehepaare. Mehr als 70% der Christen aus meiner Umfrage gaben an, dass niemand sonst wusste, wie viel Zeit sie online verbrachten. Das ist nicht angenehm, aber erlaubt doch Leuten, kritisch in dein Leben zu sprechen. 10. Beim Essen mit der Familie oder mit Freunden lass dein Handy außer Sichtweite. 11. Wenn du Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbringst oder wenn du in der Gemeinde bist, lass dein Handy in einer Schublade oder im Auto oder schalte es einfach ab. Ich finde krass, wie radikal ich diesen Gedanken finde. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da habe ich das gemacht. Als für mich Handy neu war, da habe ich das ausgemacht bei Veranstaltungen. Oder ich habe es manchmal nicht mitgenommen. Und wie absurd das heutzutage ist. Okay. Nummer 12. Nutze strategische Momente, um dein Leben digital zu entgiften und die höchsten Prioritäten neu zu kalibrieren. Richte regelmäßige Social-Media-freie Zeiten ein als strategische Pausen und digitale Sabbatzeiten, also Zeiten, wo du Abstand davon gewinnst. Ich will euch dazu einladen, selbst das zu überlegen. Ich werde in den nächsten Wochen hin und wieder mal oder vielleicht zu einem ersten Auftakttreffen oder sowas einfach einladen hier und mich mit den Leuten treffen, die sagen, ich möchte an meinem Handyverhalten arbeiten. Und keine Sorge, es gibt da keinen Druck, keine Vorgaben, wir machen jetzt alle das und das. Das ist hoch individuell, so wie unsere Smartphones auch hoch individuell sind. Aber wenn du sagst, hey, ich habe Lust oder ich merke, es wäre gut oder ich habe überhaupt keine Lust, aber ich merke, es wäre gut und deswegen entscheide ich mich dazu, da ranzugehen in den nächsten Wochen, dann lade ich dich ein, komm zu diesem Treffen. Denn meine Erfahrung ist mit eigentlich allen Dingen, wo wir Lebensveränderungen reinbringen wollen, die man in der Fastenzeit angehen kann, es ist so viel leichter gemeinsam als alleine. Es ist so viel leichter im Austausch, auch auf Ideen zu kommen. Hey, was hilft bei dir, was hilft bei mir? Also ich werde zu Treffen einladen und möchte euch diesen Gedanken mitgeben. Wäre das was für dich, 7 Wochen mal komplett hierauf zu verzichten? Wenn es so ist und du sagst, hey, das kann ich nicht wegen der Greifbar-Signal-Gruppe, dann komm auf mich zu und wir finden irgendeine Lösung. Oder ist es für dich dran, irgendwelche Verhaltensweisen zu ändern? Und ich möchte euch eine Sache schenken und mitgeben. Ich habe ja von meiner manchmal jetzt leeren rechten Hosentasche gesprochen. Und ich habe hier etwas für euch ausgedruckt. Das ist ein Bibelleseplan, weil ich glaube, wenn du deine digitalen Verhaltensweisen radikal änderst, wirst du auf einmal ganz viel Zeit haben. Und es wird sich die Frage stellen, was machst du damit? Was machst du, damit dir nicht langweilig wird? Und es gibt 1000 Möglichkeiten und nutz auch die 999 anderen. Aber vielleicht möchtest du ja Bibel lesen. Und das hier ist ein Bibelleseplan, der die Form eines Smartphones hat, hervorragend in die Hosentasche passt und wo du jeden Tag, mindestens 5 Kapitel lesen kannst. Kannst du einfach weiterlesen, wenn es zu wenig ist. Und wo du durch ganz wesentliche Teile der Bibel in diesen 70 Tagen durchkommen kannst. ich habe es nicht so konzipiert, dass ich denke, das ist machbar und jeden Tag solltest du das schaffen, sondern als ein, hey, nimm es doch als Anregung. Ich habe die Tage dazu geschrieben, du musst nicht jedes Buch komplett von vorn bis hinten durchlesen, dann ist es ein bisschen gestückelt, aber so kriegst du einen ziemlich guten Überblick über weite Teile der Bibel in 70 Tagen, weil ich glaube, wenn du dich darauf einlässt, hast du viel Zeit und vielleicht immer wieder auch Platz in deiner Hosentasche. Das kann man sonst auch ins Handy reinstecken, ne? wenn man das nicht zu Hause lässt. Das lege ich auch zur Kollektendose, wo auch das Desinfektionsspray für dein Handy ist, falls du das nutzen möchtest. Und damit bin ich beim Anfang. Warum? Weil Gott dich liebt. Weil Gott sich nach dir sehnt. Und weil ich glaube, dass viele von uns in ihrem eigenen Herzen auch diese Sehnsucht empfinden. Dieses, hey, ich will mehr. Ich will mehr von dir, Gott. Ich will mehr von deiner Liebe. Ich will mehr von deiner Veränderung. Ich will mein Leben mehr mit dir leben. Mehr Zeit mit dir und weniger Katzenvideos. Katzenvideos sind nicht böse, aber mehr von dir. Und wenn du das möchtest, dann segne dich dabei Gott. Amen.